SWR 2 Wissen.
Wir sind von unseren Lebensprozessen her Wesen, die in zeitlichen Rhythmen leben.
Es beginnt schon bald nach der Geburt. Der Säugling prappelt, die Mutter prappelt zurück. Der Säugling strampelt, die Mutter beruhigt ihn. Der Säugling strahlt, die Mutter lacht.
Hier geht es ja darum, dass wir zunächst gerade in den frühkindlichen Beziehungen mit anderen in einer Abstimmung, in einer Synchronie leben, dass wir mit ihnen in einer gemeinsamen Zeitlichkeit sind, die uns auch trägt.
Wenn die Mutter auf die Bewegungen und Äußerungen des Säuglings reagiert, wie er es erwartet, ist alles gut. Was kommt, erzeugt dann keine Ängste mehr. Was vergangen ist, war befriedigend. Geborgene Zeit.
Ist ja ganz müde.
Wenn die Mutter nicht reagiert, wie erwartet,
wenn die Psyche aus dem Takt gerät, Zeiterleben und seelische Gesundheit. Eine Sendung von Martin Hubert.
Unsere Erfahrungen mit Zeit sind sehr unterschiedlich. Manchmal scheint alles zu passen und wir merken gar nicht, wie die Zeit vergeht. Wir geraten in einen Flow. Aber wenn wir uns langweilen und ewig auf etwas warten müssen, scheint sie still zu stehen. Wenn wir dagegen hektisch auf einen engen Termin hinarbeiten, scheint sich die Zeit zu beschleunigen und viel zu schnell zu vergehen. Inzwischen beginnen Wissenschaftler genauer zu verstehen, wie dieses Zeiterleben funktioniert und wie störungsanfällig es ist. Zu ihnen gehört Professor Thomas Fuchs von der Universität Heidelberg. Der Philosoph und Psychiater hat intensiv darüber nachgedacht, aus welchen Schichten sich unser Zeiterleben zusammensetzt. Eine dieser Schichten nennt er die biografische Zeit. Wir streben danach, einen Zusammenhang in unserer Lebensgeschichte zu finden. Warum sind wir so geworden, wie wir heute sind? Wie wollen wir morgen sein?
Durch die biografische Kontinuität beim Menschen entsteht die Möglichkeit, in die Erinnerung zurückzugreifen, also zu reflektieren. Und wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, in die Zukunft uns zu entwerfen, in die Zukunft vorauszugreifen. Und das sind die aus der Gegenwart heraustretenden Möglichkeiten der Zeiterfahrung von Vergangenheit, von Zukunft, die die personale oder biografische Zeit konstituieren.
Erst durch das personale oder biografische Zeiterleben erfahren wir uns als eine einheitliche Person. Aber schon hier scheint sich die Zeit manchmal zu strecken und manchmal zusammenzuziehen. Jeder kennt das. Eine Lebensphase, in der wenig Interessantes passiert, erscheint uns in der Erinnerung als kurz und belanglos. Ein spannender Lebensabschnitt dagegen als lange und schön. Mal war es eine verlorene, mal eine erfüllte Zeit. Studien zeigen, dass dabei die Fülle des Gedächtnisspeichers eine wesentliche Rolle spielt. Der Psychologe Dr. Marc Wittmann vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg ist Spezialist auf dem Gebiet des Zeiterlebens.
Je mehr Inhalte im Gedächtnis, auch emotionale Inhalte, wir aktualisieren können, wenn wir zurückblicken auf den letzten Tag, die letzte Woche, das letzte Jahr, desto länger kommt mir dann auch dieses Zeitintervall vor.
Auch das Erlebnis der Gegenwart kann unterschiedlich ausfallen. Wenn wir uns stark auf eine Aufgabe konzentrieren, vergessen wir oft die Zeit. Wir merken nicht, wie sie vergeht, und plötzlich sind 2 Stunden vorbei. In anderen Fällen streckt sie sich unerträglich lang. Marc Wittmann hat die dahinterliegenden Mechanismen erforscht.
Es gibt 2 Faktoren, die die Zeit dehnen lassen. Das eine ist, dass je mehr Aufmerksamkeit ich auf die Zeit lenke, desto länger kommt mir die Zeit vor. Es ist typisch Wartesituation. Ich warte auf etwas, entweder in der Zahnarztpraxis, ich warte, dass ich drankomme, habe vergessen, mein iPhone aufzuladen, es gibt nichts zu lesen, ich sitze da, Zeit vergeht nicht, ja, weil ich auf die Zeit achte. Das ist die Aufmerksamkeit.
Der 2. Faktor ist das innere Erregungsniveau. Wenn der Rhythmus des Körpers, der Atem oder der Herzschlag schneller abläuft als der Rhythmus der äußeren Reize, dann verkürzt sich die innere Zeit. Die äußere Zeit scheint sich im Vergleich dazu zu verlangsamen.
Häufig sind es Unfallsituationen oder fast Unfallsituationen, aber auch Situationen, wo man vielleicht sich wehren muss oder weglaufen muss. Da ist dann das körperliche Erregungsniveau so erhöht und auch die Prozesse laufen viel schneller ab, als sonst. Und relativ zur Außenwelt habe ich dann das Gefühl, in mir läuft alles viel schneller ab, dass relativ dazu die Außenwelt viel langsamer abläuft. Also ich habe so diesen typischen Zeitlupeneffekt, der häufig berichtet wird, heutzutage häufig bei Autounfällen. Ne? Und das hat durchaus auch einen wichtigen funktionalen Grund, nämlich dass ich dann, wenn alles relativ zu mir langsamer abläuft, ich auch die Möglichkeit habe zu reagieren.
Angst und Schrecken dehnen den Augenblick. Und umgekehrt führt die gedehnte Schrecksekunde dazu, dass wir die Situation, unseren Körper und unsere Angst massiv erleben. Mark Wittmann hat entdeckt, welche Hirnregion bei solchen Zeiterfahrungen beteiligt ist. Es ist die sogenannte Insula, ein innerer Teil der Großhirnrinde. Sie ist aktiv, wenn wir die Dauer eines erlebten Zeitabschnitts einschätzen. Außerdem fließen in ihr alle unsere inneren Körperwahrnehmungen zusammen. Tut etwas weh, steigt die Körpertemperatur an, pocht es in uns heftig oder sind wir innerlich verspannt? Diese Inhalte der Insula bilden nach Mark Wittmann das Fundament unseres aktuellen Körper-Ichs. Wie fühle ich mich jetzt gerade an? Zeiterleben, Körpergefühl und Ich-Erleben hängen offenbar im Gehirn eng miteinander zusammen. Thomas Fuchs aus Heidelberg nutzt diese neuropsychologischen Erkenntnisse, um den Burnout besser zu verstehen, über den immer mehr Menschen klagen. Der Burnout besteht zunächst aus einem negativen Körpergefühl. Die Betroffenen fühlen sich ausgebrannt, leer und antriebslos. Thomas Fuchs hat bei seinen Burnout-Patienten aber auch eine bestimmte Erwartungshaltung festgestellt, die ihnen eine positive Zukunft versprach.
Das sind Annahmen wie: Wenn ich mich nur richtig anstrenge, dann werde ich eines Tages wirklich anerkannt sein. Wenn ich immer alles perfekt mache, dann bin ich geschützt vor der Erfahrung von Beschränkung und Endlichkeit. Wenn ich meinen Vorgesetzten, meinen Kollegen immer alle Wünsche erfülle und Erwartungen befriedige, dann werden sie mich in ihren Kreis einschließen, dann werde ich nicht herausfallen, bin anerkannt, bin eingebettet in eine Gemeinschaft.
Für Thomas Fuchs führen das Arbeitstempo und der Stress des Alltags bei den Burnout-Patienten zu einem körperlichen Zustand, der diesen Zukunftserwartungen widerspricht. Das löst eine existenzielle Krise aus, in der die Zeitordnung, in der sie bisher lebten, ihre Gültigkeit verliert.
Denn mir wird plötzlich ja eigentlich demonstriert und signalisiert, das, was ich mein Leben lang erhofft und erwartet habe, wie die Welt ablaufen, wie sie sein sollte, das lässt sich nicht auf die Dauer erfüllen. Ich stelle fest, ich komme an die Grenzen meines Erwartungshorizontes.
Beim Burnout treten neben Erschöpfung auch Trauer und Mutlosigkeit auf. Burnout gilt den meisten Psychiatern daher als eine Form von Depression, die durch Arbeitsüberlastung zustande kommt.
Angefangen hat es bei mir mit der Pubertät, dass ich mich halt wirklich immer mehr zurückgezogen habe, immer weniger Kontakt gesucht habe zu meinen Freunden.
Brigitte R. erhielt schon in früher Jugend die Diagnose Depression, als sie ihren Schulalltag nicht mehr bewältigen konnte.
Das hat sich dann einfach immer weiter aufgebaut und irgendwann war es dann so weit, dass ich dann mit, oh Gott, 18 war es dann, glaube ich, 19, dann auch nicht mehr es geschafft habe, wirklich dann morgens aus dem Bett zu kommen und zur Schule zu gehen und einfach einen normalen, geregelten Tagesablauf hinzubekommen.
Für Thomas Fuchs besteht der Kern einer Depression in der Erfahrung, die eigene Zukunft nicht mehr gestalten und mit den anderen nicht mehr mitkommen zu können.
Da kommt es zu einem Zurückbleiben, zu Erfahrungen von etwas nicht mehr bewältigen, nicht mehr können, herausfallen, Prozesse der Beschleunigung, mit denen ich nicht mithalten kann. Und das führt nun wiederum zu einer gesamtorganismischen Reaktion, in der dann auch die basale Ebene der Zeit wieder betroffen ist. Ich bin wirklich so gehemmt in meiner Vitalität, in meinem vitalen Antrieb, so beeinträchtigt, dass ich eigentlich aus den gemeinsamen Zeiten vollständig herausfalle. Da gibt es also eine Wechselwirkung zwischen den sozialen Prozessen auf der einen Seite und den biologischen Prozessen, die dann in einer Depression mich erst recht hemmen und lahmlegen, auf der anderen Seite.
Der Höhepunkt war bei mir, als ich dann auch nochmal den Wohnort gewechselt hatte. Da war es dann wirklich so, dass ich nicht aus dem Bett gekommen bin. Ich konnte auch nicht mehr aus der Wohnung gehen. Ich hatte eigentlich keine Lust zu nichts. Ich hatte mir dann auch immer gesagt, okay, du musst das jetzt machen, du musst das machen. Und habe es aber nicht hingekriegt. Also manchmal hat es dann auch 2 Wochen gedauert, bis ich den Abwasch machen konnte. Also es war dann auch so ein kompletter Stillstand im Leben und in der Person. Und dazu kam bei mir dann noch, dass ich mich dann auch immer gleichzeitig noch runtergemacht habe. du kriegst es nicht hin, was bist du für ein Versager, das musst du doch schaffen, alle anderen schaffen es doch auch und so weiter und so fort.
Bei der Depression ist für Thomas Fuchs eine zweite Schicht des Zeiterlebens gestört, die sogenannte intersubjektive Zeiterfahrung. Die Beziehung zwischen dem eigenen Zeiterleben und dem Zeitrahmen der Umwelt. Was wir als Säugling aufgebaut haben, indem wir uns mit den Bewegungen und Stimmen unserer Pflegepersonen auch zeitlich synchronisiert haben, funktioniert nun nicht mehr.
Solche Ungleichzeitigkeiten oder wie ich es auch sage, Desynchronisierungen, in denen wir also nicht mit den anderen im gleichen Zeitmaß mitschwingen, die werden natürlich besonders leidvoll in psychischen Krankheiten erlebt, die sehr häufig ein Zurückbleiben, ein Herausgeraten, ein Herausfallen aus der gemeinsamen Zeit implizieren.
Studien zeigen, dass Depressive die Zeit als gedehnt wahrnehmen. Die negativ erfahrene Vergangenheit, die sie aus der Bahn geworfen hat, dehnt sich aus und dominiert auch ihr gegenwärtiges Erleben. Den Depressiven ist die Zukunft daher verschlossen und sie neigen dazu, starr nach innen zu blicken und ihren antriebslosen und leeren Körper verstärkt wahrzunehmen. Damit können sie auch die Außenwelt nicht mehr bewältigen und fühlen sich deren Tempo nicht mehr gewachsen. Beim Burnout ist es speziell das Zeitregime der Arbeit, die Hektik und Hast der beschleunigten Gesellschaft, mit der sie nicht mehr zurechtkommen.
Es gibt aber auch ein Vorauseilen, ein zu rasch, zu schnell. Man ist ungeduldig, man ist den anderen voraus, man möchte eigentlich mehr, als gerade möglich ist. Das steigert sich in der Psychiatrie bis hin zu den manischen Erkrankungen, in denen der Patient richtig der Zeit der anderen voraus ist. Auch in unseren alltäglichen Beziehungen entstehen hier Ungleichzeitigkeiten.
Die Manie ist zeitlich gesehen eine umgekehrte Depression. Manischen Patienten ist alles zu langsam, was ihre Mitmenschen tun. Studien zeigen, dass sie Zeitintervalle nicht gedehnt, sondern beschleunigt wahrnehmen. Vergangenheit und Gegenwart sind ihnen unwichtig, sie sind allein auf die Zukunft fixiert. Die macht Maniker euphorisch, wenn immer wieder etwas Neues und Aufregendes passiert, wobei sie glauben, dass es keine Grenzen für sie gibt. Eine andere psychische Krankheit greift noch viel tiefer in die Fundamente des Zeiterlebens ein.
Es war alles zu viel. Ich hätte mich nicht mehr zurechtgefunden irgendwie auf der Straße. Ich war völlig, völlig orientierungslos. Ich hätte nicht mehr irgendwie 3 Stationen mit dem Bus fahren können. Es war voll fertig einfach.
Stephanie S. wollte nur einkaufen gehen. Aber dann verlor die 20-Jährige plötzlich mitten auf der Straße jede Orientierung.
Es war wie wenn die Filterung nicht mehr funktioniert. Wenn einfach alle Eindrücke, alles kommt nur noch rein und man ist wie ausgeliefert und man kann keine Prioritäten setzen, auch gedanklich, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Also wie ein Zusammenbruch, so wie ein Kollaps.
Ein psychotischer Anfall. Stephanie S. wusste nicht mehr, wie sie auf die Straße gekommen war und nicht mehr, was sie tun sollte. Vergangenheit und Zukunft brachen zusammen. Die Ordnung der Zeit kollabierte völlig und mit ihr die Seele.
Zu viele Eindrücke, zu viele Gefühle, zu viel Chaos, zu viel. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das ist wie wenn etwas kippt.
Stephanie S. konnte die Reize der Außenwelt nicht mehr in ein Vorher und Nachher einordnen. Es gab nur noch ein Hier und Jetzt, in dem sie von gleichzeitig eintreffenden Reizen permanent überflutet wurde. In psychotischen Anfällen bricht zusammen, was Philosophen und Psychologen als inneres Zeitbewusstsein oder als Bewusstseinsstrom bezeichnen. Die Fähigkeit, den gegenwärtigen Moment überhaupt in einen Fluss der Zeit zu integrieren, bei dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kontinuierlich ineinander übergehen. Erst dadurch können wir überhaupt sinnvolle Einheiten in der Zeit wahrnehmen, zum Beispiel eine Melodie.
Es ist ja nicht so, dass wir immer nur einen bestimmten Zeitpunkt erleben und dann den nächsten Zeitpunkt in den nächsten Zeitpunkt, die sind nicht verknüpft.
Der Philosoph, Psychiater und Neurowissenschaftler Professor Georg Nordhoff. Er ist Inhaber eines Lehrstuhls, den die kanadische Universität in Ottawa eigens auf ihn zugeschnitten hat. Dort kann Nordhoff systematisch die inneren Zusammenhänge zwischen Gehirn und subjektivem Erleben erforschen.
Wir erleben immer einen kontinuierlichen Strom. Wenn Sie eine Melodie hören, dann hören Sie einen Ton, aber dann hören Sie den Ton in Bezug zu dem vorherigen Ton und dem nächsten Ton. Obwohl der nächste Ton und der vorherige Ton überhaupt nicht mehr oder noch nicht präsent sind. Und genau diese Relation, das ist der Moment, wenn Sie eine Melodie hören. Hätten Sie nicht so einen Bewusstseinsstrom, würden Sie nur einfach eine Sequenz von Tönen hören, aber keine Melodie, die aus der Verknüpfung der Töne resultiert.
Eine Melodie entsteht, indem wir einzelne Töne zu einer größeren zeitlichen Einheit verbinden. Das Gleiche passiert, wenn wir die Bedeutung eines Satzes verstehen, der aus einzelnen Wörtern besteht. Erst der Bewusstseinsstrom ermöglicht uns, zusammenhängende Sinneinheiten zu entdecken. Er ist die Voraussetzung für Bewusstsein überhaupt. Lange Zeit wurde er von Philosophen und Psychologen nur postuliert und beschrieben. Forscher wie Georg Nordhoff untersuchen inzwischen, wie er zustande kommt. Nordhoff analysierte dazu die elektrischen Grundaktivitäten des Gehirns. Reize, die von außen über die Sinnesorgane ins Gehirn gelangen, erzeugen dort kurze Nervenentladungen im 40 bis 50 Hertz-Bereich. Das sind 40 bis 50 Schwingungen pro Sekunde. Das Gehirn nimmt diese Stimuli aber nicht passiv und ungefiltert auf. Seit einigen Jahren wissen die Neurowissenschaftler, dass das Gehirn ständig von sich aus Aktivitätswellen erzeugt, auch im sogenannten Ruhezustand, bei dem wir nichts Besonderes tun. Ertönt dann zum Beispiel ein Laut, dann wird er verstärkt wahrgenommen, wenn er auf eine starke, spontane Aktivitätswelle in akustischen Regionen des Gehirns stößt. Ist die Welle dagegen schwach, wird er kaum registriert. Die spontanen Aktivitätswellen des Gehirns bilden also ein inneres Auffanggitter für alles, was aus der Außenwelt und aus dem Körper im Gehirn eintrifft.
Und die haben ganz lange Zyklusdauern, wo ein Zyklus 2 bis 3 Sekunden dauern kann. Und in diesem einen Zyklus besteht die Chance, wenn die Stimuli genau in diesen Zyklus fallen, dass sie dann integriert werden. Dass also zum Beispiel sie dann, wenn die Melodie, sagen wir mal, die entsprechenden zeitlichen Abstände hat, die beiden Töne, wenn die genau in diesen Zyklus fallen, dass die dann gemeinsam in Bezug zueinander wahrgenommen werden.
Alle Hör-, Seh- oder körperlichen Reize, die in einen solchen 2-3-Sekunden-Zyklus der inneren neuronalen Erregung des Gehirns fallen, werden nach Georg Nordhoff als zusammenhängend empfunden. Als Bogen einer Melodie, als Sinneinheit eines Satzes oder als bedeutungsvolle Bewegungssequenz.
Und je besser das passt, desto besser können diese verschiedenen Stimuli integriert werden und dann quasi eine Einheit erzeugen. Und dadurch entsteht natürlich auch ein kontinuierlicher Fluss durch Wellen.
Denn die langsamen 2-3-Sekunden-Wellen des Gehirns, die einzelne Reize zusammenbinden, treten permanent auf und folgen dicht hintereinander. Damit verursachen sie für Georg Nordhoff den Bewusstseinsstrom, das Erlebnis einer kontinuierlich dahinströmenden Zeit. Erst auf dieser Grundlage ist dann das biografische Zeiterleben möglich. Wir reisen gedanklich von der Gegenwart in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Bei Psychosen allerdings funktioniert der Bewusstseinsstrom nicht mehr.
Nein, das war eigentlich nicht mehr da.
Martin S. ist 49 Jahre alt und kann auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Er litt jahrelang unter einer schweren Schizophrenie und kann sich gut daran erinnern, wie er das Gefühl für den Fluss der Zeit verlor.
Also ich war ganz in meiner eigenen Gegenwart. Und die Zukunft oder Vergangenheit spielte keine große Rolle. Es war nur ich und das Jetzt. Und was ich auch noch erinnere, war, dass ich sehr, sehr schnell war. Also ich habe mich als schneller empfunden, als die Zeit eigentlich läuft. Das hat man in manchen Fantasy-Filmen manchmal gesehen, wenn da ein Bruce Lee plötzlich alle in einer Sekunde umhaut und die gar nicht so schnell reagieren können. Und so hatte ich mich halt auch gefühlt. Und glaubte halt, dass ich eigentlich über die Zeit auch bestimmen kann, dass ich das zu regeln habe.
Martin S. saß in der Gegenwart fest. Er empfand das aber als großen Gewinn. Denn er hatte das Gefühl, die Zeit zu beherrschen. Alles um ihn herum lief für ihn unheimlich langsam ab.
Ich habe mich an eine Sache erinnern. Wir waren Billard spielen und ich merkte, die Kugel, die ich gestoßen habe, die hat schon 30 Sekunden in meiner Wahrnehmung gebraucht, um über den Tisch zu rollen und dann aber auch genau einzulochen. Das war immer so, ich war einfach gut. Nur das hat so unglaublich lange gedauert für mich, weil ich halt viel schneller war als alles andere.
Neuere Studien von Georg Nordhoff deuten darauf hin, dass sich das Schwingungsverhalten im Gehirn von Schizophrenen gravierend verändert. Es gibt Hirnregionen, die für das Ich-Erleben zuständig sind, in denen besonders langsame 2 bis 3 Sekunden Schwingungen auftreten. Diese verstärken bei Schizophrenen ihre innere Zusammenarbeit und verselbstständigen sich so gegenüber Hirnregionen, die Außenwelt und Körperreize verarbeiten. Das Ich erlebt dann die eigene Zeit als mächtiger und langsamer als die Zeit der Außenwelt. Deshalb glaubte Martin Esser, könne in jedem Augenblick viel mehr als andere aufnehmen und sei daher schneller als sie. Er konnte diese Augenblicke aber auch nicht mehr gut miteinander verbinden.
Bei den Schizophrenen sind offenbar die verschiedenen Zeitfluktuationen nicht mehr miteinander verknüpft. Und dadurch haben sie dann eine extreme Fragmentierung.
Schizophrene vergessen oft, was sie vorher gedacht haben oder gleich sagen wollen. Ihre Gedanken reißen ab. Das macht sie nicht nur für andere Menschen unverständlich, sie werden sich auch selbst fremd. Häufig glauben Schizophrene daher, von fremden Gedanken heimgesucht und gesteuert zu werden. Sie füllen die Lücken ihres fragmentierten Bewusstseins mit eigenartigen Gedanken, einer wahnhaften Welt.
Also ich habe geglaubt, ich wäre ein ganz anderer. Und ich habe auch in anderen Menschen etwas anderes gesehen, zum Beispiel Engel oder irgendwelche Propheten oder so. Und ich habe selber auch geglaubt, dass ich ein mythisches Wesen bin. Und ich habe auch, wenn man mir dann irgendwas gesagt hat oder sogar vorgeworfen hat, dass man so ist, wie ich eben war, dann habe ich das sofort in mein System eingebaut und dann auch mit sehr sinnigen Gegenargumenten entkräften können. Also meiner Meinung nach waren die sehr sinnig.
Schizophrenie ist eine Krankheit, bei der die Grundstrukturen des Zeiterlebens zerbrochen sind. Weil die Betroffenen völlig aus der Zeit fallen, verlieren sie ihren inneren Halt und entfremden sich von der Welt. Die fragmentierte Wirklichkeit gibt Raum für den Wahn. Depression und Manie, wo nur die Balance zwischen Vergangenheit und Zukunft verloren gegangen ist, geben Raum für unendliche Trauer und grenzenlose Euphorie. Was bedeuten diese Einsichten in das veränderte Zeiterleben für die Therapie dieser psychischen Krankheiten?
I suppose that it comes out of being present in the moment.
Unsere therapeutischen Effekte beruhen darauf, dass wir den Patienten Zeit geben, sehr präsent im Augenblick zu verharren. Dadurch sind sie in der Lage, auch sehr schmerzhafte Erfahrungen auszudrücken, für die sie bisher noch keine Worte fanden. Sie können diese Gefühle durchleben und werden dabei akzeptiert. Der Therapeut hört Ihnen zunächst einfach ohne weitere Kommentare und Einordnungen zu. Ich denke, das ist eine grundlegende therapeutische Erfahrung, die neue Diskussionsmöglichkeiten und Räume schafft.
Der finnische Psychotherapeut Jaakko Seikkula ist einer der Begründer einer psychiatrischen Richtung, die in Skandinavien bereits seit längerem erfolgreich praktiziert wird. Sie trägt den Namen Open Dialogue, offener Dialog, und beruht darauf, nicht wie üblicherweise so rasch wie möglich eine Diagnose zu erstellen und den Patienten danach standardmäßig zu behandeln. Stattdessen sitzen Patienten, Angehörige und Therapeuten in sogenannten Therapieversammlungen gleichberechtigt zusammen. Die Patienten haben so viel Zeit, wie sie benötigen, um über sich und ihr Leiden zu sprechen, ohne dass diesem voreilig ein Expertenetikett aufgeklebt wird. Auch deutsche Psychiater, die den zeitlichen Aspekt psychischer Krankheiten betonen, befürworten diesen Therapieansatz. Zum Beispiel der Heidelberger Psychiater Thomas Fuchs.
Die Betonung der Zeitlichkeit ist immer Betonung von Subjektivität, also Betonung von dem eigenen Erleben, aber auch dem eigenen Gestaltenkönnen. Das ist wohl der tiefste Grund der Zeitlichkeit in der Psychiatrie, besonderen Wert zuzumessen.
Die Psychiater sollen sich nach diesem Konzept intensiv auf das veränderte Zeiterleben der Patienten einlassen. Depressive und Maniker sollen wieder die richtige Balance zwischen Vergangenheits- und Zukunftsorientierung finden können. Schizophrene sollen überhaupt wieder lernen, die Fragmente ihres Bewusstseins miteinander zu verbinden. Dazu ist viel Zeit nötig und die Fähigkeit, zuzuhören. Gleichzeitig brauchen die Patienten engen Kontakt mit anderen Menschen, um ihr außer Takt geratenes Zeiterleben wieder auf den Rhythmus der Außenwelt einzustimmen. Deshalb ist in den skandinavischen Ländern auch das sogenannte Home-Treatment fest verankert. Die Patienten werden nicht in den Stationen der psychiatrischen Kliniken isoliert, sondern so weit wie möglich zu Hause in ihrer normalen sozialen Umgebung behandelt und die Angehörigen mit einbezogen. Auch in Deutschland gibt es inzwischen einige Initiativen und Modellprojekte, die sich dem Prinzip des offenen Dialogs und des Home Treatment verschreiben. Der Psychiater Dr. Nils Grewe beispielsweise hat seit vielen Jahren mit dem psychosozialen Trägerverein in Solingen ein Konzept umgesetzt, das auch Krankenkassen anerkennen.
Man kommt mit allen Menschen, die um den Patienten herum wichtig sind, zusammen. Und es geht darum, alle Beteiligten in ihren Nöten und Wünschen zu verstehen und dann zu gucken, welche individuellen Maßnahmen können hier helfen. Die können auch ganz unkonventionell sein. Es kommt gar nicht in erster Linie darauf an, Symptome zu beseitigen, sondern einfach Menschen da abzuholen, wo sie sind. Zum Beispiel übernachten Sie doch mal eine Nacht bei uns oder vielleicht kann jemand mit Ihnen mal eine Runde spazieren gehen, bis Ihr Partner sich wieder eingeklinkt hat.
Es klingt so simpel und ist doch für viele Patienten eine Ausnahme, dass ihnen Zeit geschenkt wird, um sich selbst auszudrücken und auch andere zu verstehen. Und dass sie sich mit ihnen synchronisieren können, sei es bei einem Spaziergang, in der Therapieversammlung oder indem man eine Nacht lang Distanz von seinem hektischen Leben gewinnt. Inzwischen setzen in Deutschland einige große psychiatrische Kliniken diese Therapieform um.
Es gibt ganze Kliniken, gerade auch hier in Berlin oder im Umland, die sich schon komplett das ganze Personal auf den Open-Dialog-Ansatz haben umschulen, also mitschulen lassen. Und die machen, glaube ich, die Erfahrung, dass das in der Klinik auch in der stationären psychiatrischen Behandlung gut integrierbar ist.
Martin Kleinschmidt, ärztlicher Leiter des Psychiatrie-Home-Treatment-Teams der Berliner Charité Campus Mitte, das zusammen mit den Patienten neue Wege gehen will.
Ja, sie brauchen mehr Zeit. Vielleicht brauchen sie manchmal dann auch wiederum weniger Zeit. Also wir haben ja nachgewiesen, und die Skandinavier haben das auch schon nachgewiesen, dass der personelle und der finanzielle Aufwand, um Leute durch Krisen durchzutragen im Home Treatment, ungefähr genauso hoch ist oder wahrscheinlich ein Tick günstiger ist, als wenn sie das immer mit stationären Interventionen machen. Es ist eben oft besser, sie nehmen sich mal anderthalb oder zwei Stunden am Stück Zeit und müssen das dann vielleicht gar nicht so häufig tun.